Oft ist es gut zu wissen, von wo etwas herkommt. In diesen Tagen, in dem Versuch, den Coronavirus in Grenzen zu halten, ist es für die ärztlichen Behörden wichtig, auszufinden, von wo jeder Fall angesteckt worden ist. In China hat man feststellen können, dass der Virus ursprünglich durch lebendigen wilden Tieren in einem Fleischmarkt zu Menschen übertragen wurde. Die Regierung hat nun solche Märkte streng verboten. Wenn ich im Supermarkt einen Apfel kaufe, hat der gewöhnlich ein kleines Etikett dran, durch den man zurückforschen kann, nicht nur von welchem Land der Apfel herkommt, sondern auch von welchem Großhändler, welcher Obstplantage, sogar welcher Reihe Bäume. Medizinische Wissenschaft hat sich mit den Jahren erstaunlich erweitert, aber es bleibt problematisch, wenn jeder Spezialist nur die einzelnen Erscheinungen einer Krankheit behandelt, anstatt den Ursprung des Problems zu erforschen und sich um den Zusammenhang mit der ganzen Person zu kümmern. Erst wenn wir verstehen, wie ein Problem angefangen hat, können wir in Weisheit eine richtige Lösung finden. Konflikte, wie zum Beispiel die zwischen den hiesigen und den Öl- und Gasproduzenten in unserem Land, haben meistens viele komplizierte Seiten, die alle ihr Teil an Recht und Wahrheit haben. Frieden zu stiften verlangt ein tieferes Verständnis für die verschiedenen Hinsichten, tiefer als nur die augenblickliche Situation. So ist das auch mit unserer Beziehung zu Gott. In der vergangenen Woche hat in der christlichen Kirche die Passionszeit begonnen, eine Zeit, um über unseren seelischen Zustand nachzudenken, zu fragen, wie ist es mit meiner persönlichen Beziehung zu Gott? Sehe ich vielleicht etwas in meinem eigenen Leben, das mich von seiner Liebe und Gnade abhält? Zum Beispiel leide ich vielleicht an Angst vor so viel Ungewissheit in der Welt heutzutage. Zeigt das zu einem Mangel an echtem Vertrauen? Dass ich zu oft versuche, alles in meinem Leben zu kontrollieren, als alles mit eigener Macht und eigenem Wissen zu beherrschen? Wo kommt das her, dass ich mit Gott nicht immer so einverstanden bin? Wie weit zurück wollen wir das erforschen? Die Heilige Schrift ist wie das kleine Etikett am Apfel. Sie kann uns zeigen, von wo wir herkommen, als Menschen auf der seelischen Pilgerschaft, vom ursprünglichen Obstgarten der innigen Beziehung zu Gott hinaus durch die ganze Welt auf der Suche nach Heimat. Was kann Gottes Wort uns sagen über die Sünde, die sich ständig zwischen uns und Gott eindrängen will? Ich lese aus 1. Mose Kapitel 2, Verse 15 bis 17 und dann weiter in Kapitel 3, Verse 1 bis 8. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Wir haben diese Geschichte von der Schöpfung und der ersten Sünde schon so viele Male gehört und gelesen. Andere Informationsquellen haben aber auch unseren Eindruck davon gefärbt. Wir erinnern uns an Bilder und Beschreibungen von dieser Geschichte von der Sonntagsschule oder aus einer Kinderbibel. Viele Künstler haben die Versuchung von Adam und Eva in Gemälden oder in bunten Fenstern geschildert. Wie verstehen wir die Einzelheiten, die die Bibel beschreibt? Was übersehen wir vielleicht, eben weil die Geschichte uns schon so gut bekannt ist? Eins, was mir besonders auffällt, ist, dass schon von Anfang an nicht die ganze Welt ein herrlicher Garten war. Kapitel 2, Vers 15 sagt uns, dass Gott den Menschen erst geschaffen hat und ihn dann in den Garten Eden gesetzt hat. Das meint, dass um den Garten herum eine wildere, gefährliche Welt war, eine Welt, in der der Mensch nicht so sicher und eng befreundet mit Gott leben würde. Zweitens fällt es mir auf, dass die Fähigkeit zur Sünde schon gleich am Anfang da war. Gott hat den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen da in den Garten gestellt und hat den Mensch deutlich darauf aufmerksam gemacht. Warum? War es Gottes Absicht, die Menschen in Versuchung zu führen? Es fällt uns schwer zu begreifen, wenn Gott wirklich ein liebevoller Gott ist, musste er den Menschen die Freiheit geben, zu wählen, ob sie ihn auch lieben und ihm gehorsam sein wollten. Denn Liebe offenbart sich nur in einer liebenden Beziehung. Und Liebe ohne freie Wahl ist ja keine wahre Liebe. In Filmen und Romanen sind es die bösesten Charaktere, die sich gedankenlos Geschöpfe machen, die automatisch, ohne Fragen, die Befehle ihres Herrn vollführen. Nur der Gott der Liebe kann Menschen machen, die ihn aus freiem Willen lieben und folgen. Und es ist keine freie Wahl, wenn man nicht weiß, welche Optionen einem zur Verfügung stehen. Wie man sagt, hat man etwas, das man liebt, muss man es freilassen. Kehrt es zurück, so ist es unsers. Kommt es nicht zurück, so war es nie unsers. Gott hat uns Menschen von Anfang an freie Auswahl gegeben. Und wir wussten von Anfang an, was die Konsequenzen für uns sein würden. Daher, dass wir uns ein Leben ohne Gott untertan zu sein vorstellen konnten, sind Lügen und selbstsüchtigen Vorstellungen in unser Denken hineingeschlichen, wie Schlangen. Man könnte vielleicht sagen, die Schlange haben wir uns selbst erfunden. Wir stellen uns vor, wie viel schöner es sein würde, wenn wir Meister über unser eigenes Schicksal sein könnten. Wir könnten essen, trinken, spielen, tun, was uns Spaß macht, ohne Regeln von Rücksicht auf andere, auf die Kreatur, auf unseren eigenen Wert als Gottes Ebenbild. Aber wenn Gott auch ein lieber Gott ist, ist er nicht ein zahmer Gott. Er lässt nicht mit sich spielen. Er hatte uns einen Garten gegeben, ein Gebiet von Sicherheit im Schutz seiner Liebe. Aber außerhalb jenes Gartens ist eine wilde, gefährliche Welt, die seine unzähmbare Macht schildert. Es gibt kein Zwischengebiet, wo man mit der Unabhängigkeit experimentieren und dann wieder zu Gott zurücklaufen kann, wenn die Welt einem Schaden antut. Frei bei Gott oder frei von Gott, wir haben gewählt. Doch nun sind wir in der Passionszeit, die uns Richtung Ostern führt. Wir denken an unseren Heiland, Jesus Christus, der zu diesem Erdenstaub gekommen ist, aus dem wir gemacht sind, weil er uns liebt. Man sagt zwar, hat man etwas lieb, muss man es freilassen. Kehrt es zurück, so ist es unsers. Kommt es nicht zurück, so war es nie unsers. Ja, sagt Jesus, aber wenn man es wirklich und vollkommen liebt, legt man sein Alles aufs Spiel und geht ihm hinterher. Man durstet und hungert in der Wüste, wandert einsame Wege, lässt die Welt einen auslachen und klettert auf Berge hinauf, sogar mit einem Kreuz auf den Schultern, alles, um dem Geliebten nachzugehen. Denn Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles und hört niemals auf. Es ist kein Zufall, dass Jesus in der Nacht vor seinem Tode in einem Garten gebetet hatte, dass gerade in einem Garten sein eigener Wille mit dem des himmlischen Vaters gerungen hatte. Wo Adam und Eva in ihrem Garten gewählt hatten, gegen Gottes Willen zu handeln, wählte Jesus, ihm treu zu sein. Im Garten Eden hat der Mensch Gott Nein gesagt. Im Garten Gethsemane hat Gott ihm Ja gesagt. Als Mensch gewordene Liebe entschloss er sich, uns treu zu sein, trotz unserer Untreue, und ging sogar dem Tode entgegen, aus Liebe zu uns. In dem Moment, als er am Kreuz hing und aufschrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war er in der tödlichen Wildnis von Gottes Abwesenheit getreten, um für uns einen Weg zu legen zurück zum Garten der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben bringt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Römer 5, Verse 18 bis 19. Wir alle haben vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen. Der Baum selbst ist Symbol der Erkenntnis, dass es eben Gutes und Böses gibt und dass wir die Freiheit haben, in eine Richtung zu gehen oder die andere. Dass Adam und Eva davon gegessen haben, ist aber das Bekenntnis, dass wir Menschen nun von persönlicher Erfahrung vom Guten und Bösen verstehen, dass wir alle dem Bösen anfällig sind. Die Sünde steckt nicht in einem vergifteten Apfel, sie steckt in uns, in unserem eigenen Entschluss, von dem Verbotenen zu nehmen und reinzubeißen. Auch bis heute haben wir ständig damit zu schaffen, dass wir wissen, was gut und was böse ist, aber der Eigenwille steuert uns immer wieder in die Richtung von Gott weg. Wie es Paulus im Römerbrief so ehrlich beschreibt, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die ständigen Entscheidungen zwischen unserem eigenen Willen und Gottes, auf die wir täglich stoßen, scheinen oft von unserem Standpunkt aus wie Kleinigkeiten zu sein. Aber die trainieren uns für die größeren Prüfungen, in denen uns das Standhaftbleiben teurer kommt. Heute muss ich vielleicht Geduld üben, wenn der Autofahrer vor mir so langsam fährt und ich keine Gelegenheit bekomme, ihm vorbeizukommen. Morgen verstehe ich dann vielleicht etwas besser, Zeit zu nehmen, wenn ich jemandem begegne, die meine mitfühlende Gegenwart braucht in ihrer schwierigen Lage. Sodass ich übermorgen, wenn mir etwas in meinem eigenen Leben quer geht, dann hoffentlich schon etwas besser gelernt habe, geduldig zu sein und auf Gottes Führung zu warten. Eines können wir gewiss sein, trotz allem Übel und Unglück, das uns in dieser wilden Welt bedroht, hat uns Gott nicht vergessen. In Jesus kennt er unseren Kummer und Leid persönlich. So wie er an dem kühlen Schicksalsabend Adam und Eva im Garten suchte, sucht er uns auch heute. Und wenn wir auch weit weg von Eden gekommen sind, lässt er uns niemals allein. Halten wir fest an den Worten, die der Heiland seinen Nachfolgern gesagt hatte. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. Wollen wir beten. Gnädiger Gott, wir denken an unseren Heiland dort in Gethsemane. Als er im Dunkeln mit blutigem Schweiß gebetet hat, nicht mein Wille, Herr, sondern dein. Es war die Liebe, die aus deinem Herzen strömte, die ihm den Mut gab, angesichts Leiden und Tod treu zu bleiben. Es war deine Liebe für uns. Herr, du kennst uns so viel besser als wir uns selbst. Du weißt, dass wir mit eigenen Kräften dem Bösen um uns und in uns nicht widerstehen können. Liebe Heiland, stehe uns bei. Erbarme dich unser, wenn wir stolpern und fallen. Richte uns wieder auf und gehe weiter mit. Halte uns an der Hand und führe uns zurück zum Garten der innigen Freundschaft mit dir, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, zu dem wir heimkommen können, wie wir sind, und in deiner Gnade uns nicht mehr zu schämen brauchen. Dieses beten wir im Namen Jesu Christi, unserem Erlöser. Amen.